Wir wollen heute ein Wort Gottes zusammen betrachten, und zwar aus dem Hebräerbrief. Hebräer 11. Und zwar wollen wir drei Verse daraus lesen, und zwar Vers 35. Hebräer 11, Vers 35. Da heißt es, Weiber erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung, andere aber wurden gefoltert. Da sie die Befreiung nicht annahmen, auf dass sie eine bessere Auferstehung erlangten, Vers 39. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Soweit das Wort des Herrn. Diese verlesenen Verse des Wortes Gottes in Hebräer Kapitel 11 führen uns gleichsam hinein in die Bedrängnisse, in die Nöte des christlichen Glaubens. In Kapitel 10, Vers 38 sagt der Schreiber des gleichen Briefes, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Der Gerechte soll aus Glauben leben. Während wir also im Alten Testament eine Rechtfertigung durch das Werk hatten, dieses Werk, das wir tun mussten, stand unter der gesetzlichen Weisung, du sollst, haben wir nun neutestamentlich eine ganz andere Abfolge. Wir haben die Rechtfertigung im Glauben. Dieser Glaube uns erschließt nämlich die Annahme des ganzen Opfers Jesu am Kreuz, und wir empfangen nun darin die Segnungen, die mit dieser Rechtfertigung aus Glauben und im Glauben zusammen verbunden sind. Und in Kapitel 11 wird uns dann die Tätigkeit des Glaubens beschrieben. Also in Kapitel 10, Vers 38, dass der Gerechte aus Glauben wird, ein Grundsatz der Heiligen Schrift. Und in Kapitel 11 nun die Definition, die Anwendung, das Einzelne, das Detail in der Beziehung der Tätigkeit und Wirkung des Glaubens. Darum haben wir auch in Vers 1 dieses Kapitels 11 die Mitteilung, dass der Glaube eine Verwirklichung ist. Und hier geht es bei unserem Thema heute um Auferstehung. Und weil es Gottes Wort ist und nicht Menschenwort, haben wir durch die Beziehung des Glaubens die Verwirklichung der Auferstehung vor uns. Und dabei werden wir durch das Beispiel, wie es hier heißt, der Alten, geradezu ermuntert, hinzuschauen. Wohin? Schon im Alten Testament, hinschauend. Nämlich auf das Endziel. Auch die Alttestamentler hatten das Endziel, die Ewigkeit, vor ihrem Auge. Und Gott führte sie durch die Aussagen der Heiligen Schrift und seines Wortes hin zu diesem wunderbaren Geschehnis, dass eine Auferstehung kommen wird. Und all die hier in diesem Kapitel erwähnten Glaubenshelden lebten sämtlich durch Glauben. Ohne dass diese Glaubenshelden die Erfüllung der Verheißung je erlangten auf dieser Erde. Und dennoch waren sie im Glauben und glaubten dem Worte Gottes und ließen sich stark machen in ihrer Schwachheit, weil Gott uns den Glauben gegeben hat. Aber eines möchte ich hier sagen. Im Alten Testament war es sehr schwer, in diesem Glauben zu leben. Und heute ist es leicht. Das möchte ich hier vorausschicken. Das ist ganz klar, sie hatten nicht die Rechtfertigung im Glauben. Sie hatten den Glauben nur als Beigabe. Ihre Rechtfertigung hatten sie im Werk, aber nicht im Glauben. Darum segnete Gott dieses Beiwerk Glauben schon im Alten Testament, weil sie darin nach dem Willen Gottes taten und sie erlebten, wenn sie im Unglauben standen, obgleich sie ihre Rechtfertigung nicht darin hatten, wie furchtbar es war, wenn der Feind dann über sie kam, weil sie nicht glaubten. Denn Glauben heißt ja nichts anderes als Vertrauen. Im Alten wie im Neuen Testament. Vertrauen dem Worte Gottes, dem geredeten Worte Gottes. Ja, nicht nur, dass wir sagen, wir vertrauen diesem Wort. Ja, dieses Vertrauen hat Äußerungen. Was haben wir gelesen? Kapitel 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung. Und so verwirklicht sich auch das Vertrauen zu dem geredeten Worte Gottes. Oh, wenn in unserem Leben der Jesus-Nachfolge kein solcher Wandel gesehen wird, dass das Vertrauen sich zeigt, dann liegen wir schief, auch im Glauben. Wir halten viel zu viel von unserem Glauben gegenüber Gott. Ich kann das hier nicht sagen als eine Mutmaßung, sondern als ein Erfahrungswert. Ebenso genossen sie nicht, diese Alttestamentler, die Vorrechte, welche wir heute, die Gläubigen, besitzen, die hatten sie nicht. Deshalb sagte ich eingangs, dass es sehr schwer war, für einen Alttestamentler zu glauben und durch Glauben nun zu stehen. Zu diesen Vorrechten gehört auch, wie die Bibel sagt, das vollkommen gemacht werden, was wir hier drin haben. Vers 40. Sie sollten nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Wir sind in Christo vollkommen gemacht. Bitte beachten wir das. Und wenn wir in dieser Unvollkommenheit gefunden werden, dann sind wir um dieses Maß nicht im Glaubensstand vor Gott. Wir können das nicht bei anderen Menschen oder bei Gott suchen. Wir haben das bei uns zu suchen. Das ist der Ausdruck unseres Glaubens. Und wenn wir nicht Menschen zu Jesus führen, dann ist es der Ausdruck unseres Glaubens, obgleich Gott uns die Weisung dazu gegeben hat. Dieses vollkommen gemacht werden liegt für uns, die wir diese Worte heute hören, auch noch in fernerer Zukunft. Die Enderfüllung haben wir vor uns. Wir haben keine Ausrede, dass wir noch im Fleische wären. Unser Herr Jesus hat es ganz klar gezeigt, wie ein Wandel im Fleische auszusehen hat. Und das Opfer Jesu am Kreuz garantiert uns ein Leben gleich unserem Herrn. Wenn es nicht so ist, und leider ist es nicht so, ist unsere Seite. Viele Gläubige möchten so gerne in heutiger Zeit große Taten tun, große Dinge machen. Da kommt man mit den sonderbarsten Typen unter den Gläubigen zusammen. Die einen, die beten Wochen und Jahre lang um die Gabe der Krankenheilung und sind erschüttert, dass sie sie immer noch nicht haben. Lass sie mal weiter beten. Die beten so lange, bis Jesus kommt. Dann haben sie immer noch nicht. Aber fest steht, dass wir uns nicht um die Gabe der Krankenheilung ausstrecken sollen, sondern um den Glauben. Um unseren Glaubensstand, da sind wir gefordert. Wir haben tausend Dinge in den wirren Köpfen auch der Gläubigen. Aber warum nicht das, was Gott von uns fordert? Natürlich haben wir die Leibeserlösung in zukünftigen Tagen vor uns, wenn wir den Leib der Schwachheit ablegen. Es wird eine Wohltat, die wir Jesum gehören, für uns alle sein. Ich freue mich auf diesen Augenblick. Ich freue mich darauf. Und zwar auf den Augenblick, nicht mehr sündigen zu können. Durch Jesus sind wir frei gemacht, sündigen zu müssen. Aber dann werden wir in der Leibeserlösung frei sein, nicht mehr sündigen zu können. Wunderbar. Alle, die diese lebendige Hoffnung der Wiederkunft Jesu haben, o nehmen wir es zum Anlass, den Herrn zu bitten, dass in unseren Herzen Sehnsucht einzieht nach seiner Erscheinung, damit wir ihm gleich sein möchten, wie er ist. Zwar schauen auch wir es, dieses vollkommen gemacht werden, nur durch Glauben. Aber wie viel unendlich größer und gewaltiger und kostbarer ist doch das Glaubensgut. Das Glaubensgut, dazu wir gelangt sind gegenüber dem, was jene alttestamentlichen Helden des Glaubens besaßen. Ja, wahrlich. Wie heißt es hier? Bessere Verheißung ist uns zuteil geworden. Bessere steht hier. Vers 40. Besser? Jawohl, besser. Und hierzu wollen wir Folgendes sagen. Die hier erwähnte bessere Auferstehung, mit der wir es zu tun haben, weist hin auf die erste Auferstehung, die eine bessere ist, denn wenn wir nach Vers 35 die Weiber betrachten, die ihre Toten wieder erhielten, wir denken da zu dieser nach Sarepta, sie bekamen ihr totes Kind wieder zurück. So weist also diese bessere Auferstehung auf die erste Auferstehung hin, mit der Gottes Wort die Glückseligkeit verbindet, die auch eine bessere ist als jene, in welchen Weiber ihre Toten wiedererhielten, Vers 35. Denn die damals aus den Toten solche zurückbekamen, wir denken auch an Jairus, Jairi Töchterlein oder Jüngling zu Nain, oder den Lazarus, die mussten wieder sterben. Aber wenn wir, die wir in Christo durch das herrliche Werk Jesu am Kreuz verbunden, einmal auferstehen werden, dann brauchen wir nicht mehr zu sterben. Darum die bessere. Und auch eine bessere als jene Auferstehung des Volkes. Wenn wir in Daniel beispielsweise oder in Hesekiel von einer Auferstehung geredet finden, dann geht es vornehmlich um eine völkische Auferstehung. Die Auferstehung des Volkes als solches, denken wir an Hesekiel 37, 38, diese Kapitel, von der die Propheten weissagten, einstmals schon, Gott wollte noch Herrlicheres, Gott wollte Besseres offenbaren. Darum konnten jene, wie es heißt, trotz ihres Glaubens, trotz ihrer Glaubensheldenhaftigkeit, noch nicht die volle Erfüllung dieser Verheißung erlangen. Vielmehr mussten sie, wie heißt es hier, auf uns warten. Auf uns mussten sie warten, obgleich sie warten müssen, kommen wir ihnen nicht zuvor. Wir lesen das in 1. Thessalonicher 4,
Vers 15.
Wir werden ihnen, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen,
heißt es da.
Nun, Gnade ist ja auch nicht unser Verdienst. Das dürfte sich in der Gemeinde Jesu herumgesprochen haben, dass Gott für uns Besseres vorgesehen hat. Es liegt allein in seinem herrlichen, souveränen, göttlichen Willen begründet. Was nun das Bessere ist, zeigt neben anderen Briefen der Heiligen Schrift besonders der an die Hebräer, nämlich den Gläubigen aus dem Judentum, wird ihre neue Stellung vor Augen gestellt oder vor Augen gebracht. Diese damaligen Gläubigen waren also Leute, die hatten beides. Die hatten die Verheißung Israels und hatten gleichzeitig die neutestamentliche, die bessere. Das wird es heute nicht mehr geben. Denn durch Christus ist das Gesetz erfüllt. Auch dann, wenn wir noch so tun, als könnten wir das Gesetz ein wenig halten, es ist für Gott wertlos, weil Christus dafür seinen Sohn gesandt hat. Er ist die Erlösung auch von dem Gesetz der Knechtschaft des Todes. Denn das Gesetz verurteilte jeden Sünder zum Tode. Wer das Gesetz nicht tut, muss sterben, heißt es. Und damit waren alle zum Tode verurteilt. Das Gesetz verurteilt jeden Menschen zum Tode. Darum Gesetz des Todes. Und für diese Israeliten in der Urgemeinde war dieses Bessere jetzt da. Und das für uns zeigte ihnen, dass sie nicht mehr mit dem Alten, dem Judentum zu tun hatten, sondern zu einer ungleich besseren Segensstellung zur Einheit mit Christo gekommen waren. Und darin hatten sie das Bessere auch in der Beziehung der Auferstehung erlangt. Welch eine Ermutigung lag und liegt in dem Hinweis auf dem Glauben der Gläubigen des Alten Testaments in ihrer irdischen Berufung für die Empfänger des Briefes, aber auch für uns, die mit Besserem gesegnet sind als die Glaubenden des Alten Testaments einst damals. Treu zu sein im Festhalten der himmlischen Berufung, lesen wir in Hebräer 3, Vers 1. Ich glaube, darauf kommt es überhaupt an. Wenn wir Christus verherrlichen wollen, nachdem wir zum Glauben an ihn gekommen sind, dass es jetzt nur noch heißt, festhalten. Halte fest, was du hast, sagt das Wort Gottes an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Die Krone wird damit in Verbindung gebracht. Das ist das Höchste. Und wie beschämen uns gerade diese Gläubigen oder jene Gläubigen, deren Glaubensblick nicht in jene Herrlichkeiten gehen konnte, wie der unserige, die wir nun direkt durch den Heiligen Geist schauen und blicken und wandeln und glauben dürfen, was jene damals nicht hatte, deren Glauben nicht solche unendlichen Gebiete göttlicher Gnade und göttlicher Gnadenverheißungen erschlossen waren, ja, die nicht einmal wie wir täglich hinzutreten konnten in das Heiligtum, in das Allerheiligste. Es war ihnen nicht möglich, dass für uns durch Zerreißen des Vorhangs nun frei geworden ist. Hoffentlich tun wir. Wie bitter wäre das für unseren Gott, der da seine Kinder sehen müsste, obgleich der Vorhang zerrissen ist, die sich als solche benehmen könnten, als wäre der Vorhang noch da. Er ist zerrissen, die Bibel bestätigt's, nicht von Menschenhand. Darum sagt Gottes Wort von oben her, ward er zerrissen. Ein Hinweis auf den Himmel. Diese Gläubigen, die nicht täglich, nicht stündlich vertreten wurden durch einen Fürsprecher bei Gott, durch den hohen Priester, wie wir das in Hebräer 7, Vers 25 finden. Ja, wie beschämen uns diese Gläubigen, diese Glaubenshelden, durch ihren namhaften Glauben, durch ihr rückhaltloses Eintreten, durch ihre Selbstlosigkeit, durch ihr Eintreten für die Wahrheit Gottes. In jeder Hinsicht. Wir lesen nur in diesem Hebräer 11, den Vers 23. Da heißt es, durch Glauben wurde Moses, als er geboren wurde, 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kindlein schön war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Da haben wir. Durch ihr treues Zeugnis für Gott werden sie Glaubenshelden genannt. Und diese gedrängte Übersicht von Vers 32 bis Vers 38 lehrt uns da auch vieles. Wir können heute nicht darauf eingehen. Ob deines oder meines Glaubens von Gott in dieser Weise gedacht wird, oder ob vielleicht gerade ein trauriges Zurückweichen unsererseits oder gar Verleugnung des Namens seines Sohnes und seines Wortes vor Gottes Auge steht, darum, weil der Herr uns zu seinen Zeugen gemacht hat, ob wir diese Zeugen auch sind, oder ob wir nur als von solchen Zeugen halten, dass wir sie seien. Ein Zeuge ist einer, der etwas zu sagen hat, einer, der nichts zu sagen hat, der kann kein Zeuge sein. Ein Zeuge ist nicht einer, der etwas zu sagen hat von sich selbst, sondern der hat etwas zu sagen über ein Ereignis. Unser Ereignis ist Jesus. Darüber haben wir etwas zu sagen. Wenn wir seine Kinder, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir im Glauben stehen. Ja, wie groß! Hinsichtlich der Gnade, hinsichtlich der Vergebung, hinsichtlich der ganzen Liebe Gottes. Wie groß, wie gütig ist doch unser Gott mit uns heute. Den alttestamentlichen Israeliten bei Übertretung folgte Strafe. Denken wir an Nadab und Abihu, welche Strafe selbst bis ins Priestertum hineinging. Aber auch für uns hat Gottes Wort zurückgelassen, dass das Gericht Gottes an seinem Hause anfängt. Der Gründer des Hauses, Jesus, an ihm fing die Strafe an. Sie wird an uns nicht vorübergehen, wenn wir nicht nach seinem Willen tun. Er vergisst nichts, dieser lebendige Gott, was von unserer Seite und um seines Namens willen je getan ist. Nein, er vergisst nichts. Keine große und auch keine kleine Glaubenstat sind wir dessen versichert. Kein Leiden und keine Schmach um seinetwillen ist vor ihm verborgen, wie wir das schon in Offenbarung 2, Vers 2 und Vers 3 und Vers 9 bis 10 und Vers 13 und Vers 19 finden wir auch in Kapitel 3, Vers 8. Aber der Herr kommt auch unserem Mangel an Glauben mit der Vorstufe, oder vielmehr, der Herr kennt auch unseren Mangel an Glauben mit der Vorstufe des Zweifels in uns und allem Gott nicht vertrauen wollen. Immer wieder sagt man, ja, Bruder Bergmann, ich will doch. Dann habe ich gesagt, tun Sie es auch. Wie soll denn Gott unser Wollen überhaupt erkennen, wenn wir es ihm nicht beweisen, dass wir den Weg gehen, den er, Gott will, den wir gehen sollen? Nun, wenn ich sage, ich weiß, dass ich verloren bin, aber ich will errettet werden, aber ich tue nicht den Weg, der mich erretten lässt, dann ist doch mein errettet werden wollen Lüge. Darum muss ich Buße tun, darum muss ich zum Herrn kommen und dem Herrn meine Sünden bekennen. Damit beweise ich, dass ich errettet werden will. Wenn ich mich ansonsten nicht um die Errettung bemühe, wie soll es denn Gott an mir sehen? Und gibt es etwa eine prekärere, eine ernstere Frage als die der Errettung unserer Seele? Auch in besonderen Augenblicken, wo unser Glaube hätte hervorleuchten und anderen hätte zum Segen werden können, nach Matthäus 14, Vers 30. Da finden wir dann ein Zurückgezogensein. Da werden wir plötzlich exklusiv, ziehen uns zurück. Warum? Da sollen wir Zeugen sein. Da hat er versagt, dieser Glaube. Da war er zu schwach. Bitter. Möchten wir nicht vergessen, dass nur jetzt, solange wir auf dieser Erde sind und wallen, Gelegenheit für die Seinen ist, ihn, unseren Herrn, durch Glauben, durch Herzensvertrauen und durch Glaubensgehorsam im ganz praktischen Leben nach allen Seiten hin zu ehren. Sind wir erst einmal vollkommen gemacht? Ist dieser Vers 40 dann erfüllt? Dann ist der oder die Zeit des Glaubens, diese herrliche Zeit für immer vorüber. Dann können wir Gott nicht mehr ehren durch Glauben. Das hat Gott heute in unsere Hand gelegt. Heute, so wir seine Stimme hören. Und freilich, herrlichere Zeit des Schauens beginnt. Und die bleibt. Was wir in der gegenwärtigen herrlichen Glaubenszeit an Treue versäumt haben, können wir niemals, auch nicht in der endlosen Ewigkeit, einholen, wo wir gegenwärtig den Herrn noch durch Glaubensgehorsam und Glaubensvertrauen geehrt haben. Das wird von ihm, unserem Gott, nie vergessen, sondern herrlich belohnt, und der Lohn
wird Ewigkeitsbeziehungen aufweisen. Darum lasst uns Gott, die wir ihm gehören, glauben und ihm vertrauen, wie sein Wort sagt, dass wir es nicht nach unserem eigenen Denken, nach unserem eigenen Willen tun. Der Jesus, oder Gott sagt in seinem Wort in 1. Samuel 2,30, die mich ehren, sagt Gott, werde ich ehren. Hast gut hingehört. Wir können Gott nicht ehren durch Glaubensakrobatik von Krankenheilung und Gesichten. Aber Gott will verherrlicht werden durch unseren Glauben. Den hat er uns gegeben. Und wir können ihn nicht verherrlichen, was er uns gar nicht gegeben hat. Wer ihn so ehrt, diesen lebendigen Gott, was sagt Gott? Den wird Gott ehren. Glauben wir seinem Wort. Und das geredete Wort in 1. Samuel 2, Vers 30, gilt auch in Bezug auf unser Leben, auf das Leben des Glaubens und der praktischen, tätigen Liebe zu ihm, unserem Herrn Jesus. Der uns solch herrliche Verheißungen geschenkt hat. Möchten also auch wir Gnade finden. Gnade haben, Tag für Tag. Durch Glauben zu wandeln und nicht durch Eigenwilligkeit und nicht durch Vorstellung unserer Gedanken, unserem Dafürhalten und Abwägen. Möchten wir durch Glauben wandeln. Paulus sagt, wir wandeln nicht durch Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7. Und dennoch haben wir jetzt schon ein Schauen im Wandel. Wir lesen das in Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Da heißt es, hinschauend auf Jesum. Also sollen wir doch im Schauen leben. Dieses Hinschauen mit dem geistlichen Augen ist Glauben. Geschieht durch Glauben. Bis, wie lange schauen wir so hin? Bis das Vollkommene gekommen sein wird. 1. Korinther 13, Vers 10a. Liebe Geschwister und Freunde, wenn wir hier in diesem Gotteswort heute etwas von dem Besseren gehört haben, das mit Glauben verbunden ist, dann wollen wir ruhig den Herrn in aller Stille fragen, Herr, wie wirst du meinen Glauben sehen? Glauben offenbart sich allein im Gehorsam zu seinem Wort. So wie Gott mich gehorsam sieht, so erkennt er meinen Glauben. Bist du gehorsam der Stimme deines Wortes? Und viele Glaubende haben nicht so recht das Unterscheidungsvermögen, was richtig und was nicht richtig ist. Nicht Menschen können uns retten. Dafür hat Gott den Retter, Jesum, gesandt. Aber Gott hat auch einen Zustand werden lassen, dass andere uns manchmal besser erkennen als wir selbst uns. Und da ist es gar kein Hochmut und keine Menschenhängerei, wenn wir andere fragen, wie sie unseren Glauben erkennen. Dann werden wir schon ein wenig realer in der Einschätzung unseres Glaubens sichtig werden. Der Herr möchte geradezu Gnade schenken, dass wir dieses Wort heute erkannt haben, dass wir es verstanden haben. Und der Herr möchte nun seinen Segen geben, dass unsere Herzen bereit werden, den Gehorsam folgen zu lassen, der ihn, unseren großen Gott und Herrn, ehrt. Amen. Wir werden nun stille und wollen uns erheben zum Gebet.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in wunderbarer Weise den Menschenkindern nachgegangen bist, durch Jahrtausende hindurch. Aber du herzlich Dank für dieses Wort, das uns einen Blick gewährt in die Zusammenhänge des Glaubens, aber auch der Auferstehung. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du schon im Alten Testament unter Israel solch wunderbare Glaubenshelden zu deiner Verfügung hattest. Und diese Leute haben dich, du lebendiger Gott, geehrt, durch ihren Glauben und durch ihren Gehorsam. Und Herr Jesus, wenn du uns nun durch Gnaden errettet hast, die wir dir gehören, soweit wir Errettete sind, die wir durch Wiedergeburt dir gehören, die wir den Heiligen Geist besitzen, so möchten wir uns beugen und demütigen und zugleich, obgleich wir die Rechtfertigung im Glauben haben, doch so schwach im Glauben sind. Wir danken dir, Herr Jesus, dass unsere Rettung nicht von unserer Tätigkeit, auch nicht von unserem Werk abhängt. Darum sagt Gottes Wort, dass wir errettet sind durch Gnaden. Herr Jesus, wir danken dir, dass es nicht von uns abhängt, sondern von deiner Gnade. Und in Gnaden willst du jedem Einzelnen begegnen. Darum ist unsere Rettung fest. Darum haben wir in Jesus den festen Rettungsanker, der uns nicht verlassen noch versäumen wird. Aber, Herr Jesus, in einem wollen wir uns sehr demütigen. Wir wollen uns demütigen, dass du nicht mehr Glauben und Vertrauen hin zu dir an uns findest. Vergib du uns, Herr Jesus. Oh, wir möchten uns beugen und möchten dich bitten. Herr, lass uns ganz in die Gemeinschaft des Geistes mit dir gefunden werden, damit wir dir Freude bereiten, damit der Vater im Himmel geehrt wird durch dein Opfer, welches du gebracht hast am Kreuz. Und, Herr Jesus, jetzt möchten wir, wie wir sind, uns alle unter deinen Schutz stellen, auch wenn wir hinausgehen, dass dein Wort Bewahrung findet in unser aller Herzen. Herr Jesus, wir möchten darum bitten und beten, lass du doch Gnade geschenkt sein, dass dieses Wort Frucht hervorbringt. Herr Jesus, durch Gehorsam, durch Unterwerfung. Herr Jesus, wir verurteilen alle unsere Gedanken, die nicht die deinen sind, auch dann, wenn wir es gut meinen. Herr Jesus, hilf uns aus all der Schwachheit, hilf uns heraus, du lebendiger Gott, aus aller Beengung, damit wir zur Freiheit des Glaubens, zu dieser Freiheit kommen, die du uns geschenkt hast, durch dein wunderbares Opfer. Und wir wollen dir nun vertrauen und wollen dir danken. Und Herr Jesus, wir wollen dich bitten, segne du uns, die wir heute hier zusammengekommen sind. Segne du auch dein errettetes Gottesvolk weltweit und bewahre du uns in deinem Namen von allem Unglauben. Amen.
Amen.